Der Adler Mannheim Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist die letzte in der Hauptrunde der Penny DL 2023-2024. Ein Spiel haben unsere Adler am Freitag nochmal in Köln. Es geht um so wenig und doch so viel, denn von der Tabelle her steht schon fest, dass wir dieses Jahr den Einzug in die Finalrunden nur über die Pre-Playoffs schaffen können. Dort allerdings auf Platz 7 oder 8 rangieren wir immer noch um die finale Position mit den Kölner Haien. Und es geht natürlich um die große Frage, was können unsere Adler in den Playoffs eigentlich reißen und wie lautet das Zaubermittel, das uns jetzt nochmal richtig Schwung geben könnte. Das werden Anti und Ulle heute besprechen. Natürlich schauen wir uns aber den letzten Spieltag nochmal im Gesamten an, denn da gibt's auch ein paar unglaublich spannende Begegnungen nochmal. Und wir gucken uns die Playoffs und Playdowns in der DEL 2 an, denn auch da ist die Tabelle ähnlich eng und die Erwartungen waren hier und da dann doch ganz andere. Auf geht's in diese neue Folge. Lehnt euch zurück, wir schicken aufs Eis, Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
An ganz besonderen Spielen, Antti, gibt es, bevor der Puck eingeworfen wird, Ehrungen. Wenn es, sagen wir mal, eine besondere Zahl gibt, wenn jemand einen Meilenstein erreicht hat, vielleicht in einer Franchise. Und jetzt würde der Stadionsprecher Jens Schneider mit dem Mikrofon am Eis stehen. Matthias Binder stünde mit einem großen Blumenstrauß daneben, der Geschäftsführer der Adler Mannheim, und würde Antti Soramies nach vorne rufen. Vielleicht in Kombination mit Christoph Ullmann. Antti, wir haben heute die 100. Folge. So, wir werden heute dreistellig. Wir werden geehrt. Wir nehmen den Applaus entgegen. Wir winken mit dem Blumenstrauß. Wir lachen in die Fotokamera. Wir werden morgen in allen Gazetten abgebildet sein. Von Eishockey News über Dump and Chaser. Mannheimer Morgen haben wir die Titelseite. Und bevor das Bulli eingeworfen wird, haben wir den ganzen Social Media Kanal der Adler Mannheim, der Penny DEL und wie sie alle heißen da draußen, komplett übernommen. 100. Podcast-Folge von dem Eishockey-Podcast schlechthin.
Ja,
herzlichen Glückwunsch, Antti.
Ja, dir auch, Ulle. Also ich muss sagen, du machst das fantastisch. Ich habe morgen einen Interviewtermin mit TSN. Die wollten unbedingt vom Adler-Podcast die Jungs haben. Habe ich gesagt, ich mach's selbst. Ulle brauchst nicht machen. Ulle hat genug Anfragen selbst für unsere 100. Sendung.
Nee, also meine Frau hat das gesagt. Meine Frau kam letzte Woche zu mir und hat gesagt, hey, das war Folge 99, deswegen müsste das jetzt die 100 sein. Ich habe gerade nochmal nachgefragt. Also falls es nicht stimmt, ihr wisst, wo die Beschwerdemail hingeht, bitte.
Nein, bitte. Jens Schneider hat es ja auch bestätigt. Also von daher, Jens Schneider, wir hätten es nicht hingekriegt, wir hätten es nicht gewusst, aber Jens Schneider weiß es und deine Frau weiß es auch. Also von daher.
Also alle morgen Radio Regenbogen einschalten. Ich glaube, da wird auch nonstop drüber berichtet.
Ganz
also
genau
jetzt Fotos so sind gemacht, Antti, Fotos ja sind gemacht, Blumenstrauß ist entgegengenommen. Jetzt würde ich sagen, starten wir mal unser Warm-up. Und da bleibe ich mal bei Social Media. Die Bilder, die rumgegangen sind, als die Mannschaft der Iserlohn Roosters am Seiler See angekommen ist nach dem Sieg in Frankfurt. Denkt man da hat jemand eine Meisterschaft gewonnen, irgendeinen Pokal schon, mit nach Hause gebracht? Also ich habe heute lange mit Danny aus dem Birken telefoniert. Da sprechen wir gleich im letzten Drittel drüber. Die DEL 2 hat nämlich die Hauptrunde schon beendet. Gucken wir mal drauf, was Dresden macht. Aber der Danny hat auch gesagt, er war ein bisschen irritiert, weil die Mannschaft wurde empfangen. Da standen Fans und die Jungs haben, am Bus oben gestanden und mit den Fans gefeiert. Sag mir mal ganz kurz, wie schätzt du das ein? Ist es, yes, wir sind nicht abgestiegen und man darf so feiern? In der Fußball-Bundesliga ist es ja auch so seit Jahren, wenn man den Abstieg vermeidet, dass man sich doch auch wirklich gebührend feiern lässt, dass man sozusagen erstklassig bleibt. Oder wäre das eher was, wo ein Antti Soramies die Kapuze weit ins Gesicht ziehen würde und doch beschämt nach Hause gehen würde und sagen würde, heute sind wir nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, aber feiern lassen dafür würde ich mich nicht. Sag mir mal deine Meinung dazu.
Ja, so ein bisschen zwischendrin, also so richtig zu feiern, gibt's eigentlich, finde ich, nicht so wahnsinnig viel. Klar ist man glücklich, es fällt einem ein Stein vom Herzen, aber so eine richtige Nicht-Abstiegsparty, weiß ich nicht, bin ich kein Freund von. Aber trotz alledem können die Iserlohner ja stolz drauf sein, auf ihre Leistung, vor allem die letzten Wochen, wie sie performt haben, Anfang des Jahres, als Doug Shedden kam. Also irgendwo muss man schon sagen, sie können stolz auf ihre Leistung sein. Ich will denen jetzt bei Weitem keine Partyvorschriften machen, das gar nicht. Aber ja, ich finde, so ein bisschen feiern, aber das sollte im Rahmen bleiben. Also es sollte zumindest nicht mehr sein, als der deutsche Meister dann diese Saison feiern wird.
Also auch du immer glaubst wird. Nicht, dass es den Autokorso gibt um den Seilersee. Ich bin da aber auch, ich war auch hin und her gerissen in dem Telefonat heute mit Danny aus den Birken, weil ich habe auch gesagt, so wie die Iserlohner vor ein paar Wochen noch da standen, ich glaube es waren 13 Punkte Rückstand und wie viele Wochen, Spieltage sie wirklich auf dem letzten Platz standen und auch mal ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Ich erinnere da gerne auch dran, was um und auch mit Christian Hommel passiert ist am Seilersee, war ja auch keine so schöne Aktion. Dementsprechend glaube ich schon, dass man sich da feiern lassen kann. Das kann man schon annehmen. Und ja, man hat den Kopf ordentlich aus der Schlinge gezogen.
Mhm. Das muss man sagen, ja. Man hat sich entwickelt. Das muss man auch ganz klar denen anerkennen. Doug Shedden kam und hat die Mannschaft wirklich strukturiert, hat der Mannschaft wirklich einen Plan gegeben und hat der Mannschaft auch die Hoffnung dadurch gegeben, auch dann Spiele zu gewinnen. Und das haben sie auch getan und hat der Mannschaft auch die Hoffnung gegeben, dann einfach aus diesem Strudel rauszukommen. Und das muss man sagen, das ist halt, wenn ein Trainer es schafft, Struktur zu vermitteln, einfaches Eishockey zu vermitteln, was jeder spielen kann und an was man sich dann auch halten kann, dass alle on the same page sind, wie man auf Englisch sagt, da gibt's auf Deutsch gar kein so richtiges Wort.
Dass alle am gleichen Strang ziehen, würde ich sagen. So könnte man das, glaube ich, ganz gut übersetzen.
Ja, da, wobei am Strang ziehen ist für mich eher die Bereitschaft, was zu tun, aber on the same page, also denselben Wissensstand haben oder denselben Stand haben. Das meine ich so ein bisschen damit, weißt du, so, dass man das, und wenn du dann eine klare Struktur vermittelst, dann haben alle denselben Stand und wissen, was zu tun ist, in welcher Situation. Und also man hat Basics, zu denen man auch zurückkehren kann, wenn man Basics hat. Weißt du, wenn man sagt, back to the Basics, wenn du keine Basics hast, schwierig, back to the Basics zu gehen, wenn keine da sind und wenn du die vermittelst. Und das hat Doug Shedden geschafft, das hat Iserlohn geschafft umzusetzen als Team. Deswegen herzlichen Glückwunsch, wirklich, die haben sich's wirklich verdient. Und wie gesagt, sie sollen feiern, wie sie wollen und meinen Segen haben sie.
Kurzer Vorausblick, Anti, wenn die Roosters jetzt feiern, die Woche sich's gut gehen lassen. Ich glaube, so eine Trainingswoche wird dann auch total locker werden von der Anspannung, von der Bereitschaft, von der Körperspannung auch natürlich. Die werden eine Spaßeinheit hinlegen. Ich könnte mir vorstellen, Doug Shedden hat 2 Tage freigegeben. Und dann gibt's jetzt das letzte Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings. Schwenningen bereitet sich auf die Playoffs vor. Und ich glaube, Iserlohn wird von Anfang an in Partylaune sein. Die Mannschaft wird in Partylaune sein. Das Stadion am Seilersee wird voll sein. Kurze Prognose von deiner Seite. Ist die Mannschaft wirklich 120% da und sagt, jetzt nochmal eine richtig geile Party für unsere Fans, wir geben uns selber einen guten Saisonabschluss, oder ist der gute Saisonabschluss jetzt schon mit diesem Schulterschluss auch mit den Fans, Ankunft am Seilersee von Frankfurt und zusammen gefeiert, war das der Höhepunkt? Oder komm, jetzt gebe ich mal meine Orakel-Glückskugel an dich weiter, Anti, was passiert am Seilersee am letzten Spieltag gegen die Wild Wings?
Ich möchte daran glauben, einfach als jemand, der ja so eine gewisse Romantik auch vertritt. Ich möchte daran glauben, dass das Team sagt, lass uns noch mal ein richtig gutes Spiel machen, lass uns noch mal mit einem richtig guten Spiel die Saison beenden. Und das ist irgendwo das, weißt du, du hast endlich keinen Druck mehr, du kannst endlich jetzt mit Spaß Eishockey spielen. Kein Druck mehr, dann nutze es doch aus dafür, dass es dann richtig Spaß macht, indem du noch ein gutes Ergebnis gegen absolut starkes Team hinbekommst. Ne? Also das ist so das ist der Romantiker in mir, der das sagt. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich kenne die Art von Doug Shedden, der wird sagen, Jungs, jetzt erstmal feiern wir. Er hat ja auch nach dem Spiel das Erste, nach was er verlangt hat.
I need a drink. Ich brauche ein Getränk.
Er hat als Erstes nach einem Drink gefragt, nicht nach irgendwas anderem. Also so ist Doug Shedden. Ich glaube, er wird der Mannschaft dann auch, schon auch die Partylaune definitiv nicht verderben, sondern da vielleicht sogar als Vorreiter in die Party gehen, sagen wir es mal so. Also von daher, es kann so oder so ausgehen. Das ist,
Ich nehme dich mal mit in die Kabine. Ich bin auch schon in Räumen gesessen, wo es hieß, komm, jetzt machen wir nochmal einen ordentlichen Abschluss. Und dann sind auch alle mit dabei und stimmen ein und sagen, yes, jetzt gehen wir da raus und fighten wirklich nochmal 60 Minuten. Aber wie viele es dann wirklich mit aufs Eis raustransportieren, das ist dann ein schmaler Grad. Lassen wir uns überraschen, Andi. Wir gehen jetzt auch rein in die Kabine. Jetzt gebe ich die Parolen vor fürs erste Drittel. Und du musst mitziehen. Du hast gar keine andere Wahl. Ja, und dann machen wir mal das Anspiel, Andi, in der SAP-Arena. Da gab es zuletzt ja keinen schönen Spielausgang im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings. Dann hatte man eine ganz weite Busfahrt nach Bremerhaven und da hat man zumindest einen Punkt mitgenommen. Jetzt kommt es zum ganz, ganz großen Showdown, letzter Spieltag in Köln. Du kannst die Haie noch überholen, kannst dich auf die 7 schieben. Unten die beiden anderen spielen ja auch noch unmittelbar gegeneinander, Ingolstadt gegen Nürnberg. Aber wie siehst du die aktuelle Form auch hinsichtlich der ersten Playoff-Runde jetzt, der Adler Mannheim? Dieses Spiel, gehen wir nochmal eins zurück. Du hast ja auch zuletzt gegen in Augsburg hattest du gewonnen. Du hattest aber zuvor auch gegen Ingolstadt zu Hause verloren. Also das war jetzt 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen. War das ein Gesicht der Adler Mannheim, wo du jetzt sagst, vor allem in dem Spiel gegen Schwenningen, das ist momentan einfach die Messlatte oder hat man da wirklich underperformed?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich fand, und wir hatten es ja auch so besprochen, das war ja auch mein Eindruck und auch ich konnte es ja auch belegen, warum ich so denke, dass die Adler auf dem richtigen Weg sind. Spätestens nach dem Spiel in Berlin, dann gegen Straubing und so weiter. Also da muss man sagen, da gab es schon einiges gute Anzeichen auch. Und man muss auch eine Sache sagen, dass die Mannschaft, viele haben immer gesagt so, naja, die Adler, schlechtes Powerplay, das Powerplay war bei 11% gewesen. Also das ist desaströs für ein Team, was solche Ansprüche hat. Jetzt hast du aber in der letzten Zeit das beste Powerplay der Liga gehabt. Woran liegt das plötzlich? Naja, es liegt daran, dass du Spieler zurück hast, wie ein Plachter, ein Way, einen Bennett und so weiter. Das verschiebt dir im Powerplay ganz, ganz heftig hier alles im Ranking, wer was spielt, ja. Und jetzt hast du einen Plachter wieder nach 7 Wochen Verletzungspause. Also es wäre ja schlimm, wenn du genauso gutes Powerplay spielen würdest mit Way und mit Plachter, als wenn die fehlen. Du hast halt nur eine bestimmte Anzahl an Spielern, die Powerplay-Spezialisten sind, die absolute Spezialisten sind. Und deswegen, die Adler haben es jetzt gefunden. Gawanke hilft natürlich an der blauen Linie in dieser Top-Formation natürlich sehr, sehr viel. Also, das ist durchaus positiv, dass du im Powerplay richtig gut geworden bist. Und du siehst also, die Verletzten haben durchaus viel, viel Auswirkungen gehabt. Powerplay lief gar nicht. Jetzt läuft's, weil die Verletzten auch natürlich nicht am ersten Tag, wenn sie wieder spielen, performen können. Du brauchst, das weißt du selbst, Ulle, du brauchst ja mindestens deine 10-12 Spiele, wenn du 7-8 Wochen verletzt warst. Brauchst
aber die
du so
hast
viele
du
Spiele.
Ja jetzt nicht mehr, Anti. Du hast
aber du hattest sie ja jetzt gehabt. Die sind ja schon jetzt eine Weile da. Und jetzt fangen sie an zu performen. Und ich glaube, dass das Problem, also im Powerplay zu performen, ich glaube, dass das Problem ist bei 5 gegen 5, dass die Mannschaft teilweise noch nicht on the same pages. Also nicht auf demselben Level ist. Und da entstehen ganz, ganz seltsame Dinge. Wenn man exemplarisch das Spiel gegen Schwenningen nimmt, Aufbaupässe, die wenigsten sind angekommen, immer wieder schlechte Pässe. Wenn der erste Pass, das hatten wir ja schon, die Passqualität, wenn die nicht gut ist, du kriegst ja keinen richtigen Aufbau hin. Dann bist du in der Zone des Gegners und spielst solche Pässe, beziehungsweise hältst die Scheibe zu lange, hast zu wenig Bewegung drin, hältst die Scheibe zu lange und dann verlierst du den Puck. Und dann schaltet der Gegner um. Und die Schwenninger haben das sehr gut gemacht. Die mussten gar nicht groß aktiv sein. Die mussten gar nicht groß die Adler zu Fehlern zwingen, weil die Adler die Fehler selbst machen. Und zwar diese unforced errors. Und das ist was, wenn du das abstellst. Und das hast du wiederum. Und das ist das Faszinierende irgendwo. Das hast du in Bremerhaven gemacht. Du hast kein einziges 2-1 abgegeben. Du hast kein einziges 1-0 abgegeben. Du hast keinerlei klar, geht mal ein Pass daneben und so weiter. Aber das war nicht spielbestimmend, diese schlechten Pässe, diese Unzulänglichkeiten im Aufbau, Laufwege stimmen nicht und so weiter, sondern du hast eigentlich alles ganz gut gemacht und hast ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Bremerhaven. Bremerhaven nutzt dann seine Powerplays, Urbas vor allem, und schießt da zweimal. Und du verlierst im Verlängerung, verlierst du gegen Bremerhaven. Und da war ja Bremerhaven wieder da. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die waren 0-2 hinten gelegen gegen die Adler und die spielen das roboterhaft zu Ende. Als wäre nichts, völlig unbeeindruckt, was wir liegen 0-2 hinten. Ich glaube, das wussten die gar nicht so. Das haben die, hat die nicht interessiert. Die haben das einfach weitergespielt. Ich habe mit zwei Bremerhavener Spielern nach dem Spiel gesprochen, mit Lukas Kelper, den ich sehr gut kenne, und auch mit Philipp Preto. Und die sagen, die bestätigen das. Ja, wir spielen einfach weiter. Egal wie es steht, wir spielen weiter, weil wir wissen, am Ende, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir gewinnen.
Ja, es ist eine unglaubliche Stärke, wenn du dich nicht von dem Ergebnis beeindrucken lässt, nicht lenken lässt. Du wirst nicht nervös, wenn du hinten liegst. Du wirst nicht hochnäsig, wenn du führst. Das ist schon eine unglaubliche Stärke. Für mich ist es jetzt nur wirklich so, jetzt hast du ein Wochenende hingelegt, das nicht besonders gut war. Jetzt hast du dieses eine Spiel noch in Köln. Du hast eine komplette Trainingswoche und dann stehst du ja wirklich da und triffst entweder auf Ingolstadt oder auf Nürnberg. Und das sind jetzt zwei Mannschaften. Gegen Ingolstadt hast du zuletzt zu Hause verloren. Gegen Nürnberg hast du dich sehr, sehr schwer getan. Da hättest du dich nicht beschweren dürfen, wenn die Ice Tigers 3 Punkte mitgenommen hätten. Und da jetzt wirklich innerhalb von, jetzt reden wir nur noch von 60 Minuten, von einem einzelnen Spiel, da wirklich zu sagen, jetzt muss es funktionieren. Du kannst dieses eine Spiel in Köln ja auch noch in Sand setzen. Das ist ja gar kein Problem. Ja. Weil vielleicht kannst du es auch 6-0 oder 7-0 verlieren. Das ist ja wurscht. Oder 1-0. Am Ende des Tages kommt es aufs Gleiche raus. Aber dass das dann ein ordentlicher Weckruf ist. Also jetzt kannst du sagen, okay, das Wochenende war jetzt mies, was zurückliegt. Jetzt in Köln finden wir den Schalter und legen dann eine Schippe drauf und finden dann, wenn man verkehrstechnisch bleibt, du bist heute sehr englisch unterwegs, wir verschicken demnächst auch Wörterbücher, wo das alles hier anforst und so erklärt wird, was du meinst, und finden dann wirklich auch den Blinker links, um die Spur zu wechseln, um da wirklich in Fahrt zu kommen. Aber das ist eben dieser schmale Grat jetzt. Im Eishockey sagt man auch so schön, dieser Emergency-Button, dieser, wo ist dieser Notfallknopf?
Das ist jetzt kein Anglizismus.
Wo ist dieser Notfallknopf? Wo ist dieser Feueralarm, dass es jetzt wirklich brennt? Und jetzt brauchst du ja auch keine Ausreden mehr. Der Gegner war gut, die haben uns unter Druck gesetzt, wir haben das Tor nicht getroffen. Jetzt kommst du in eine Phase der Saison, du musst gewinnen. Das ist doch scheißegal, ob du nur 4-mal im Spiel aufs Tor schießt und der Gegner 80% Puckbesitz hat. Wenn du 2-0 am Ende der Partie gewinnst, dann gehst du mit 1-0 in so einer Serie in Führung. Und das ist alles, was zählt. Die Adler haben jetzt noch den ganz großen Vorteil, egal ob sie auf der 7 oder auf der 8 starten, die starten zu Hause. Und wenn du jetzt aber die Bilanz anguckst, der letzten Heimspiele, dann ist es jetzt nicht so berauschend. Du hast die letzten beiden Heimspiele verloren. Gegen Nürnberg hast du auch nur im Shootout gewonnen. Du bist ja nicht mit breiter Brust unterwegs. Und wie kriegst du das jetzt hin, Anti, dass du sagst, welche Luftpumpe ist es? Welches Ventil hat die, wo du sagst, jetzt sind wir dran, jetzt genau finden wir die richtige Böe und setzen unser Segel so, dass wir da rauskommen. Weil das war auch für mich in den Interviews, wenn du da so reingehört hast, natürlich hast du Interviews wie einen Luca Tosto in Augsburg, der völlig aus der Haut fährt in Bremerhaven, wo du als Zuschauer sagen kannst, voll emotional und der ist da mit Herz dabei. Vielleicht ist ein anderer ein bisschen kühler und sagt mal, du, ja, war heute einfach vielleicht nicht unser Tag oder sonst was. Aber jetzt musst du ja Argumente liefern, spielerisch. Du brauchst keine Argumente, du brauchst nichts erklären, du brauchst nichts rechtfertigen oder sonst was. Jetzt musst du spielerisch deine Sachen machen, deine Punkte einfahren. Ich rede, Freitag ist völlig wurscht. Freitag ist ausverkaufte Hütte, Köln gegen Mannheim, immer ganz emotionale Sache. Da kannst du dir nochmal die Haare raufen, wenn du verlierst. Dann läuft hier, ich bin nur eine kölsche Jung, wenn die Haie ein Tor schießen und die ganze Halle rastet aus. Was nimmst du daraus mit? Vielleicht 3 Punkte, vielleicht 2, vielleicht 1, vielleicht gar keinen. Aber danach, Anti, und wo ist dieser Schalter? Da bin ich jetzt echt gespannt, vor allem nach diesem Wochenende und auch diesem Auftritt gegen Schwenningen.
Na, du weißt ja, wie es läuft. Du brauchst jetzt die Spieler, die erfahrenen Spieler, die wissen, wie Meisterschaften gehen, die wissen, wie man in den Playoffs spielt, die wissen, auf was es ankommt. Die müssen vorangehen und zwar ganz genau in jedem Wechsel müssen die vorangehen. Es muss eine positive Grundstimmung her. Und das kannst du nicht irgendwie dahin zaubern oder du kannst das nicht faken oder irgendwie so, sondern das muss ganz wirklich aus dem tiefsten Herzen von den Führungsspielern kommen. Und da hast du welche. Du hast Stanley Cup Sieger, du hast Deutscher Meister, du hast Leute, die bei Olympischen Spielen Silber geholt haben und so weiter. Du hast also wirklich, du hast da wirklich Jungs drin, die wissen, wie man gewinnt. Und die müssen das vermitteln. Die müssen diesen Geist vermitteln. Die müssen jetzt kommen. Jetzt ist die Zeit zu führen. Spätestens jetzt muss geführt werden. Und zwar als allererstes Lead by Example, um in der russischen Sprache zu bleiben. Und dann musst du einfach auch eine positive Grundstimmung haben, auch wenn Sachen nicht laufen, nicht mit dem Schläger gegen die Bande hauen und so weiter, Körpersprache, das muss alles da sein. Da zählt jedes kleine Detail von den Führungsspielern. Die müssen das der eigenen Mannschaft vermitteln, aber auch dem Gegner vermitteln. Wir lassen uns nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Ja, solche Sachen. Und das Trainerteam muss natürlich sein Übriges tun. Das muss natürlich Lösungen an die Hand geben. Das muss natürlich auch spielerisch sich die Mannschaft darauf vorbereiten, auf den Gegner. Natürlich in allererster Linie, wie wollen wir spielen? Aber wie wollen wir spielen? Weil der Gegner so und so spielt, kleine Details sich anschauen und dann schauen, was man dem Team über den Gegner füttert. So, das muss eine gute Balance haben. Das muss gut ausgeglichen sein, dieses Gesamtpaket. Und das glaube ich schon, dass die Mannschaft das kann. Und was auch noch dafür spricht, wir haben sie gesehen, wir haben sie doch gute Spiele spielen sehen zu Beginn der Saison, bevor die Verletzten-Misere kam. Dann ist die Mannschaft nie mehr so zusammengekommen. Jetzt muss die Mannschaft in kürzester Zeit nochmal sich eng zusammenbinden, eng zusammenschweißen und einfach dann auch diese individuelle Klasse, die ja ohne Zweifel da ist, die müssen sie ausspielen. Das muss jetzt hinbekommen werden. Wenn sie es nicht hinbekommen, dann wird es schwierig. Das ist keine Frage. Aber da glaube ich dran, weil du hast trotzdem dieses, jeder muss doch dieses Potenzial in der eigenen Kabine erkennen und wissen, was ich jetzt tun muss in der Kabine, damit es passt. Jetzt muss ich meine Aufgabe erkennen und meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft Erfolg haben kann. Ob ich spiele oder ob ich nicht spiele. Ich muss jetzt wirklich alles diesen Playoffs, diesen Erfolg unterordnen. Und wenn die Mannschaft das hinbekommt, dann gibt es die Chance.
Ich erkenne meine Aufgabe, Anti. Ich definiere mich als Führungsspieler und ich führe dich jetzt in die Kabine, dass wir mal durchschnaufen und dann gucken wir mal auf die Duelle, die jetzt am kommenden Wochenende sind, wo es um die Pre-Playoff-Plätze geht und schauen noch mal ganz kurz an die Tabellenspitze hoch. Und da würde ich mit dir gerne ganz kurz anfangen, was die Tabellenspitze angeht. Konstellation Bremerhaven auf der 1 mit 104 Punkten, die Eisbären auf 2 mit 102 Punkten. Und jetzt kommt's. Ist es der große Showdown in Berlin am letzten Spieltag 19:30, dass die beiden gegeneinander spielen? Da will sich keiner mehr wehtun, so viel kann ich dir jetzt schon sagen, weil sie an die Playoffs denken. Aber du möchtest ja natürlich auch auf der 1 abschließen. Ich finde es eine geile Sache, obwohl ich natürlich die Partien 7, 8, 9 und 10 noch viel spannender finde, weil du danach auch echt weißt, wer gegen wen spielt. Aber das da oben, vor allem wenn man daran denkt, dass in den letzten Jahren immer, seit 2015 glaube ich, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, immer der Hauptrundensieger Deutscher Meister wurde.
So glaube ich ist es genau. War es glaube ich. Und was ganz interessant ist, Bremerhaven hat in dieser Saison zum allerersten Mal überhaupt in Berlin gewonnen, da haben sie 4-2 in Berlin gewonnen. Das war der erste Dreier, den sie geholt haben in Berlin bisher. Und jetzt haben sie die Chance, nochmal nachzulegen. Und das will das Team. Also wie gesagt, ich habe ja da mit Spielern von Bremerhaven gesprochen. Und das ist bei denen absolut im Kopf. Wir wollen dieses Ding gewinnen. Diese Hauptrunde wollen wir gewinnen. Wir wollen in Berlin gewinnen. Und es geht natürlich auch um diese Visitenkarte, um diese viel zitierte, die wir schon verteilt haben, immer wieder in diesen Podcasts, wo du ja gesagt hast, dass Jeff Ward immer von der Visitenkarte, die man hinterlässt, oder Duftmarke würde man vielleicht das Ganze auch nennen können. Also, und das ist natürlich auch was, das ist eine gute Konstellation auch für ein Finale. Also von daher gibt es da nichts zu verschenken, da gibt es gar nichts, was da irgendwie darauf hindeutet, dass man da nicht gewinnen will. Also oder sagt, naja, so wichtig ist es nicht. Ich glaube, das wird ein Playoff-Spiel für beide, trotz alledem.
Hundertprozentig, das wird eine Riesenschlacht. Und unten, wir haben es eben schon angedeutet, Mannheim spielt in Köln. Die beiden können die Plätze noch tauschen. Trennt nur ein einziger Punkt, diese beiden Mannschaften. Aktuell die Haie auf der 7, die Adler auf der 8. Also mit einem Auswärtssieg für Mannheim kann Mannheim auf die 7 rutschen. Und dann gibt es ja noch die Begegnung in Ingolstadt gegen Nürnberg. Da sind 2 Punkte Differenz. Also die beiden werden sich wirklich bekriegen, fighten, alles geben in diesen beiden Matches, weil du ja auch nicht weißt, was parallel auf der anderen Eisfläche im anderen Stadion passiert und gegen wen wirst du spielen. Die erste Playoff-Partie, Anti, die schon feststeht, ist die Begegnung der Straubing Tigers gegen die Schwenninger Wildlings, wo Straubing Heimrecht haben wird. Das wird für mich eine sehr, sehr interessante Sache. Weil am Pulverturm ist es sehr, sehr schwierig, Straubing heimstark, aber in Schwenningen, das ist ja auch ein Riesenbrett. Und dann gibt es ja noch dieses Fernduell. Man weiß auch schon, dass der ERC Red Bull München auf die Grizzlies Wolfsburg treffen wird. Allerdings weiß man noch nicht, wer Heimrecht hat, weil da auch nur ein Punkt dazwischen liegt. Die Grizzlies aktuell auf der 4, München auf der 5. Wolfsburg spielt jetzt in Straubing und der EHC Red Bull München im letzten Hauptrundenspiel am Oberwiesenfeld gegen die bereits abgestiegenen Augsburger, wo man gehört hat, es gibt nur 200 Karten für die Gästefans des AIV. Die haben diese komplett zurückgegeben, machen anscheinend ein Public Viewing im Kurt-Frenzel-Stadion und es fährt gar kein Gästefan hin, aber die Münchner, die letzte Hauptrundenpartie am Oberwiesenfeld und ich weiß von einigen Jungs, ehemalige Spieler von Red Bull München, ein Danny aus dem Birken, Yannick Seidenberg, Frank Mauer, Felix Petermann, Mats Christensen, alle eingeladen von der Organisation, die nochmal zusammenzubringen, weil in den Playoffs hast du natürlich den Kopf und die Gedanken ganz woanders, aber sowas nochmal zu machen, finde ich eine geile Sache, finde ich eine schöne Sache. Ganz ehrlich, Oberwiesenfeld, viel Tradition. Ich freue mich mehr auf die neue Arena. Dort, das war schon immer ein geschichtlicher Bunker, sagen wir es mal so.
Definitiv.
Aber das ist für mich Hauptrundenspieltag. Jetzt haben wir den Absteiger, den sportlichen Absteiger mit Augsburg. Da, wenn es jetzt auch noch einen großen Showdown gegeben hätte, Anti, das wäre ja Wahnsinn gewesen für
das letzten Spieltag. Das wäre Wahnsinn gewesen, ja. Aber Augsburg hat es nicht geschafft, die Klasse sportlich zu halten. Augsburg ist abgestiegen im Spiel gegen Düsseldorf am Sonntag. Und da muss ich sagen, also das muss ich vielleicht schon nochmal erwähnen, dass ich überrascht war über die Reaktion. Also die Fans waren sauer und das ist natürlich völlig klar. Und dann werden erstmal Schuldige gesucht und so. Das ist ja völlig normal. Der Club muss natürlich in die Analyse gehen. Was mich ein bisschen gewundert hat, war tatsächlich, dass der Trainer so, sagen wir mal, wenig aufrecht da stand und gesagt hat, okay, ich übernehme die Verantwortung, wir haben es nicht geschafft.
Er wirkte sehr eingeknickt in der Körperhaltung.
Ganz genau, ja. Und ich kenne das so nicht. Also ich kenne das eher so, dass der Trainer sich dann hinstellt, auch vor die Mannschaft stellt und dann, sagen wir mal, als allererstes da nach dem Spiel in den Interviews oder in der Pressekonferenz, die man ja auch nachhören kann auf YouTube, dann zu sagen so, ja, in die Analyse gehen, naja, das ist nicht gut, die Liga muss andere Abstiegsmodalitäten haben und so weiter. Lauter solche Sachen, wo ich dann einfach sage, nee, such nicht die Schuld bei den deutschen Spielern, such nicht die Schuld bei allem anderen, sondern übernimm erstmal die Verantwortung. Erstmal Verantwortung übernehmen und sagen, ja, wir haben es nicht geschafft, ich bin der Cheftrainer, ich übernehme die Verantwortung und dann, die Zeit für die Analyse ist noch da. Aber das finde ich irgendwie, das hat mich verwundert, weil ich das so nicht kenne. Ich kenne das aus der DEL so nicht, wenn irgendwie was schiefgelaufen ist, dass man dann Entschuldigungen sucht oder Sündenböcke sucht, also in der internen Kommunikation zunächst mal direkt nach dem Spiel, sondern also, dass man dann sagt, ja, unsere deutschen Spieler waren nicht gut genug oder sonstige Sachen, die Modalitäten waren nicht gut genug. Das finde ich wirklich erstaunlich, dass ein Trainer das gemacht hat. Also da war ich perplex, muss ich sagen. Aber ja, ich hoffe, dass die Augsburger in die Analyse gehen und sie werden ja die Chance noch haben, wenn Kassel nicht aufsteigt. Dresden wird nicht aufsteigen können, weil die werden nicht Meister werden können. Die sind in den Playdowns. Krefeld hat dann noch die Chance und Kassel muss halt jetzt wirklich auch die zweite Liga gewinnen. Und wenn da jemand anderes gewinnt, dann bleibt Augsburg erneut drin. Also von daher, diesen Hoffnungsschimmer haben sie ja immer noch. Das muss man auch noch sagen.
Ja, und dann hast du eben die Situation, um das nochmal da abzuschließen, genauso wie letztes Jahr. Du hattest letztes Jahr die gleiche Situation, bist dann mit dem blauen Auge davongekommen, weil Kassel und Dresden im Halbfinale letztes Jahr gescheitert sind und Ravensburg und Bad Nauheim das Finale unter sich ausgespielt haben. Bist da schon mit dem blauen Auge davongekommen, hast aber aus meiner Sicht nichts draus gelernt. Mhm. Hast letztes Jahr schon so eine verkorkste Saison hingelegt und eben dieses Jahr wieder. Und wenn du sagst, ja, da wird man in die Analyse gehen, da bin ich mal gespannt, wie sehr du das dann wirklich auseinander nimmst und anders aufstellst. Und klar, ich meine, die Ausgangssituation ist nicht gut, wenn du dann halt wirklich so lange warten musst, wie bis die Saison zu Ende gespielt ist in der DEL2, um dann zu wissen, für welche Liga du planst. Okay, verstehe ich auch. Aber dennoch kannst du das anders strukturieren, anders angehen, anders analysieren und dir dann halt auch anders die Ärmel hochkrempeln. Und da bin ich schon den großen Teil bei dir, zu sagen, das sind dann Sachen, wo du vielleicht ein bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen musst, auch sagen musst, okay, ich stelle mich vorne hin und suche keine Ausreden in, wie die Liga aufgestellt ist oder was da für Modalitäten gespielt werden. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn Augsburg jetzt wieder drin bleiben würde, mit dem zweiten blauen Auge, also wenn sie dann mit zwei solchen Blinkern in die dritte Saison gehen würden, hoffentlich haben sie dann einen anderen Durchblick und gehen das Ganze besser an. Anti, wir müssen aber schnell mal gucken. Wir wissen die Zeit, Anti, als Sportler guckst du immer hoch auf die Uhr, du musst mit der Uhr spielen. Wenn du eine Führung hast, musst du mit der Uhr spielen und wenn du hinten liegst, musst du den Zahn zulegen. Wir liegen nicht hinten, aber wir müssen trotzdem kurz den Zahn zulegen. Schauen wir mal schnell in die DL2.
Ja, die DL2, da muss man ganz klar sagen, das Bulli geht an Kassel und zwar nicht nur, weil sie einen neuen Coach geholt haben, Ulle. Da waren wir doch ein bisschen überrascht, oder?
Da waren wir überrascht, da haben wir beide kommuniziert. Erstmal zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde den ganzen Trainerstab rausgeschmissen und auf einmal kommt die Nachricht, Bill Stuart übernimmt die Kassel Huskies. Kommunikation zwischen uns beiden, wir haben erst gesagt, oh wow, jetzt geht's drunter und drüber. Aber man muss auch sagen, Playoffs kann er. Also Bill Stuart, eine Mannschaft da einstellen, auf den Gegner, wenn es über eine lange Serie geht, da ist er wirklich ein absoluter Fachmann, das kann er. Er ist auch kein unbekanntes Gesicht in der zweiten Liga, er hatte zuletzt auch schon die Heilbronner Falken übernommen und vorm Abstieg gerettet, also er weiß schon, wo es da hingeht, wo er hinfahren muss, kennt die Arenen, kennt auch den Spielstil, der ja doch ein anderer ist, als er in der DEL ist, also da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das Ganze läuft, aber da sind ja auch noch einige Mannschaften, Ravensburg hat jetzt die Top 6 noch aus der Hand gegeben am letzten Spieltag. Es gab einen ganz großen Showdown in Dresden beim Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim, wo Nauheim einen Auswärtsdreier eingefahren hat. Nauheim sich damit in die Pre-Playoffs gerettet hat. Dresden unten geblieben ist. Also die Hauptrunde ist schon gespielt. Rosenheim wird in der Play-Down-Serie auf Bietigheim treffen und Selb auf Dresden. Also vier Mannschaften spielen die Play-Downs. Best of 7, anders als in der DEL. Und die oberen 10 gleiches System wie in der DEL auch. Da dauert es jetzt allerdings ein bisschen. Nee, die Pre-Playoffs starten jetzt schon. Genau. Entschuldige, die Pre-Playoffs starten jetzt schon am Wochenende, aber die Play-Down-Serie beginnt etwas später und zwar erst am 13.03. Also die Teams haben noch ein paar Tage Pause, können noch ein bisschen durchschnaufen. Das habe ich heute auch erfahren in meinem Telefonat mit Danny aus den Birken, dass es da noch ein bisschen Verschnaufpause gibt. Aufstiegsaspiranten Dresden und Bietigheim mit anderen Ambitionen gestartet, sehen sich jetzt eben im Abstiegskampf da unten und dann wird sich alles natürlich auf Kassel und auf Krefeld konzentrieren. Krefeld ist noch in die Top 6 gerutscht mit 80 Punkten, 2 Punkte Vorsprung vor der 7. Also das werden wir verfolgen und die Augsburger werden sich da jetzt auch hinsetzen müssen, gucken, was in der DEL 2 passiert. Ich finde es spannend, vor allem bei Regensburg und Krimmitschau ganz oben da mitmischt. Landshut eine turbulente Saison gespielt, auf der 4 gelandet, Kaufbeuern auf der 5. Die angesprochenen Regensburger von mir auf der 2 mit 7 Punkten in der Kassel hatte letztes Jahr über 30 Punkte Vorsprung oder roundabout 30. Dieses Jahr waren es nicht ganz so viele. Es sind 100 am Ende der Saison geworden. Also da sind wir alle gespannt. Ganz klar anforciert von Kassel der Aufstieg. Ich war dieses Jahr mal da. Die haben gesagt, es gibt kein anderes Ziel als den Aufstieg. Deswegen auch die Reißleine. Das ist schon Wahnsinn, Anti. Oder die Reißleine gezogen. Also du bist Tabellenführer. Du bist der Coach des Tabellenführers, verlierst 4 von 6 und wirst entlassen. Also das ist vielleicht auch, wo du mal sagst, okay, ich kann mich an das Interview erinnern von Tom Pokel, da hatte man 2 oder 3 Spiele in Folge verloren, war auf Platz 3 oder irgendwie, da wurde er gefragt, ob das eine Krise ist und dann hat er gesagt, wenn ich mit Straubing auf Platz 3 stehe, 6 Spieltage vor Schluss und jetzt mal 2 oder 3 Spiele verliere, wenn mir da einer das Wort Krise entgegenwirft, ja, dann bin ich falsch gewickelt. Also da merkst du auch, dass es, das ist schon Wahnsinn. Da geht's, ich will nicht sagen drunter und drüber, aber Kassel hat geschrieben, man sieht die Saisonziele in Gefahr. Und wenn du eben von 6 Spielen 4 verlierst, bist du aber auf 1, Andi, ich bleib immer dabei, wir können das von außen betrachtet analysieren und drüber sprechen, aber wir sind nicht im täglichen Training dabei, wir sind nicht bei den Kabinenansprachen dabei. Deswegen weißt du nicht, welche Tendenz, wo schlägt das Pendel hin, vielleicht bist du wirklich falsch abgebogen und die Mannschaft sagt auf einmal, okay, dem hören wir nicht mehr zu, wir machen es ganz anders. Wir werden uns überraschen lassen dürfen, müssen, in den Playoffs mal gucken, wie Kassel startet und was Bill Stewart da erreichen kann.
Genau, und du hast gesagt, er kann Playoffs, das kann er. Und vielleicht, ich wollte das noch damit ergänzen, Kassel hat ja sehr, sehr viele neue Spieler während der Saison reingebracht. Immer wieder neue Spieler geholt, weil sie ums Verrecken aufsteigen wollen. Ob das der richtige Weg ist, bin ich mir nicht ganz sicher, weil du musst trotzdem eine Mannschaft haben. Das hat man letzte Saison gesehen, was Bad Dauheim hinbekommen hat, ins Finale zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass Bill Stewart der absolut richtige Trainer ist, weil ihn interessiert es 0,0, wie viele Tore du erzielt hast bis jetzt. Wenn du nicht mitziehst, der sagt immer, I don't care who you are. I don't care what you've done so far. Es ist ihm völlig egal. Wenn du nicht mitziehst, spielst du nicht. Punkt. Und der, muss ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, als der damals nach Mannheim kam, ganz kurz noch, bis die Sirene läutet. Er kam nach Mannheim damals vor einigen Jahren, als Sean Simpson entlassen wurde, kam er. Und dann kam ein Spieler zu ihm und hat gesagt, ja, super, dass du da bist und super, dass du hier was Neues jetzt etablierst und so, das brauchen wir und dein Training ist super und so weiter. Bill Stewart guckt ihn an und sagt, hör auf, mir in den Arsch zu kriechen.
Honig ums Maul zu schmieren, hat er gesagt.
Honig ums Maul zu schmieren, genau. Hör auf, mir Honig ums Maul zu schmieren, sondern geh an die Arbeit.
Ja, und, so war er. Er hat auch in Ansprache gesagt, als er reingekommen ist, guckt er sich um und hat uns mit den Worten begrüßt, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Und dann hat Schwer geguckt und hat gedacht, okay, jetzt wissen wir, was los ist. Wir also, wissen auch, was die Uhr geschlagen hat,
Antje. So ist es. Ja, Ole, ich gehe ins 1 gegen 1 mit dir. Da ist dann nochmal doch tatsächlich ein bisschen Kindereishockey, ein bisschen wieder der Spaß im Vordergrund, weil du ja natürlich auch voll mit dabei bist bei Lennox, der jetzt auch bei der U16-Nationalmannschaft da mit dabei war. Ole, ganz ehrlich, wenn er jetzt das erste Spiel für Deutschland macht im U16-Bereich, was du ja auch getan hast, ja, du hast ja auch im U16-Bereich, ich glaube, du warst damals schon, bei euch war das schon so, dass ihr als erstes nach Finnland, nach Vierumäki gefahren seid und dann gegen Finnland gespielt habt. War das nicht schon so vor über 20 Jahren so? Weißt du jetzt wahrscheinlich nicht mehr?
Weiß ich nicht mehr, nee.
Aber die werden es ja tun. Die werden ja da nach Finnland fahren und gegen finnische Teams spielen. Finnland stellt dann da immer zwei Teams, also die haben dann so einen Kader von 45, 50 Jungs. Wirst du schauen, dass du zum ersten Länderspiel hinkommst von Lennox? Das ist das eine. Und wirst du das Ganze, wenn du die Augen schließt, Lennox dir anguckst, nochmal durchleben, wie du es gemacht hast? Oder kannst du das komplett von dir trennen?
Ob ich da hinfliege, das würde ich jetzt sofort mal mit Ja beantworten. Also das würde ich mir nicht entgehen lassen wollen. Da wäre ich schon stolz, mir das Ganze live vor Ort anzugucken. Ich weiß, wenn wir damals gegen Finnland gespielt haben, gab es immer ordentliche Rutschen. Wenn wir unter 10 geblieben sind, haben wir das als Erfolg verbucht. Ich werde nicht das Ganze vergleichen, wie das bei uns gelaufen ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich spreche zum Beispiel viel mit ihm über sein Spiel, was er machen kann, was er besser machen kann. Ich hätte gern mal ein Video von mir gesehen, wie ich in der Zeit gespielt habe, was ich gemacht habe und würde dann vielleicht auch sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe ja ganz große Scheuklappen gehabt im Nachwuchs. Ich habe ja vieles alleine gemacht, habe nicht abgespielt, bis mir irgendwann mal die Trainer gesagt haben, wenn du nicht anfängst abzuspielen, dann kommst du eben nicht voran, dann kommst du eben nicht weiter. Und ich versuche ihm zu erklären, das Spielfeld im Blick zu behalten, immer wieder zu sehen, wo freie Räume sind, wo seine Mitspieler sind und wo er sich besser anbieten kann. Dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, mich selbst dann zu reflektieren. Ich kann mich natürlich zurückerinnern, wie ich auf dem Eis stehe, aber wenn ich dann in dem Moment auf der Tribüne bin und runtergucke, sehe ich ja was ganz anderes. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja in dem Jahrgang, Anti, ich hatte weiße Nike-Schlittschuhe. Das darf man ja nicht vergessen. Ich hatte weiße Nike-Schlittschuhe. Didi Hegen hatte ja damals, war der erste deutsche Spieler mit weißen Nike-Schlittschuhe, damals in Kaufbeuern, die Kaufbeurer Joker, glaube ich, damals. Oder Adler hießen die nicht sogar? Kaufbeurer Adler.
Adler, ja, ja.
In der deutschen Eishockey-Liga. Und der junge Christoph Ullmann ist damals in den Hockey-Store gerannt und hat sich weiße Nikes gekauft. Das musst du dir in der heutigen Zeit mal vorstellen. Also wenn man an weiße Schlittschuhe denkt, wenn man Schlittschuh beim iPhone eingibt, dann kommt ja das Eiskunstlauf-Schlittschuh-Emoji. Ja, und wenn ich da Bilder von mir sehe. Deswegen, ich werde mich nicht zurückerinnern an meine Zeit, weil da gibt's ein Foto, wie ich im schwarzen Deutschland-Trikot mit schwarzer Hose, schwarzen Helm, schwarzen Handschuhen und weißen Nike-Schlittschuhen in der Gegend rumgefetzt bin. Also dementsprechend, nein, ich werde das, aber dennoch werde ich versuchen, vor Ort zu sein. Ich muss dann mal in mich gehen, gehe mal durch mein Telefonbuch. Vielleicht kenne ich jemanden, der aus Finnland kommt, vielleicht kenne ich jemanden, der Finnisch spricht, der mir dann helfen kann, wo es die besten Köttbullar gibt oder das beste Rentierfleisch und dann werde ich das Ganze genießen. Aber da habe ich dann schon vor, wenn es soweit kommt, wenn er sich in den Kader spielt, dass ich da dabei sein will.
Ja, genieß das. Das ist noch die Zeit, wo es wirklich dann Spaß macht, wo wirklich dann alles wirklich immer noch so ein bisschen ohne Druck ist, auch wenn der Druck jetzt immer mehr wird, natürlich, logischerweise. Aber das ist die Zeit, wo du wirklich noch richtig, wo der Spaß im Vordergrund steht und wo wirklich, und die Jungs das aber schon sehr ernst nehmen, weißt du, aber ich fand das immer toll, wenn du so als Eltern einfach da sein kannst und mit den Jungs mitfiebern, aber irgendwo gibt's noch keinen Druck, weil es geht noch wirklich darum, wo entwickelt man sich hin und da sind Fehler erlaubt und so weiter. Also das finde ich irgendwie, das ist noch eine gute Zeit.
Gutes Schlusswort, Anti. Der Spaß steht im Vordergrund, die Jungs nehmen es aber doch ein bisschen ernst. Fehler sind erlaubt, wie in den Playoffs, Anti. Wie in den Playoffs.
Nur, dass keine Sinne, Fehler Anti, erlaubt.
Vollgas in den letzten Spieltag und dann haben wir in die Playoffs.
Wir bleiben dran. Die 100. Sendung geht zu Ende. Bin ich sehr glücklich, dass wir die so zu Ende gebracht haben, Ole, bis zur 101. Sendung.
Liebe Adler Mannheim, ich freue mich auf unseren Präsentkorb.
Der kommt, der kommt.